Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Heute Morgen hat Christina mich gefragt, ob ich aufgeregt bin. Und das ist eine komische Frage, weil ich bin eigentlich nicht aufgeregt. Ich bin, also Lampenfieber oder so ist es nicht, wenn ich predige. Aber es ist was anderes, es ist dieses Bewusstsein, ich weiß nicht genau, Gott, du hast mir irgendwas aufs Herz gegeben und ich möchte, dass das irgendwie rüberkommt, aber ich weiß nicht, ob das ankommt. Das ist das Empfinden. Erich hat mich getröstet, der hat gesagt, das ist normal und das ist gut so. Das hat ein bisschen damit was zu tun, dass ich spüre, dass wir getrainiert sind, Dinge zu begreifen und wir wollen etwas verstehen. Aber ich glaube, dass es Dinge gibt, die müssen wir in unserem Herzen erfassen und nicht in unserem Kopf. Und jetzt möchte ich heute über etwas sprechen, wo ich hoffe, dass ihr das in euren Herzen erfasst. Und vielleicht ist es schon ein bisschen durcheinander und hinterher sagt einer zu mir, Detlef, wo war der rote Faden? Aber da ist einer, der heißt Jesus. Leg mal deine Hand auf dein Herz. Also nicht auf den Kopf, sondern aufs Herz. Ne? Also, weil jetzt nicht Kopf, sondern Herz, okay? Himmlischer Vater, bitte ich ja, dass du unsere Herzen berührst. Ich glaube, dass du was hast. Und ich finde es spannend, wie du Dinge in unser Herz hineinkommunizierst, ohne dass wir wirklich verstehen, wie es geht. Und ich bitte dich, dass du das heute tust. Ich bete, Herr, dass du unsere Herzen öffnest. Und dass wir hören, was du heute zu sagen hast. In Jesu Namen. Amen. Letzte Woche hatten wir Gottesdienst und im Gottesdienst eine besondere Worship-Zeit mit John Bauer. John Bauer, das ist ja dieser kanadische Worshipper, der letzte Woche gesprochen hat, gesungen hat, war sehr cool, hat Spaß gemacht. Ich habe hinterher mit ihm geredet und dann hat er eine interessante Bemerkung gemacht und er hat gemeint, this place was filling after time. Zu Deutsch, das waren ganz schön viele Leute, so nach einer Weile. Weil er war am Anfang hier im Gottesdienst und hat so die Gemeinde gesehen und da waren irgendwie so 50 bis 80. Und während der Worship-Zeit wurden das dann immer mehr. Das ist ihm dann so aufgefallen und dann habe ich gedacht, naja, that's part of the Vineyard Anointing. Das ist so Teil der Vineyard-Salbung. Und das war so ein bisschen witzig und so ein bisschen habe ich mich schuldig gefühlt. Und so ein bisschen habe ich gefühlt, das ist so, was viele andere Gemeinden auch haben. Wir haben in Nordirland da diese Gemeinde besucht und beim ersten Gottesdienst war das genauso wie bei uns. Die Leute kamen viel zu spät in den Gottesdienst. Während der Worship-Zeit trudeln dann alle irgendwie so rein. Und der Neil hat dann so ganz schuldbewusst kam er zu uns und sagt, es tut mir so leid, wir versuchen ja eine gute Gemeinde zu sein. Aber war so goldig, weil das war so, ja, haben wir überall. Ich habe dann überlegt, hätten wir vielleicht vorher besser sagen sollen, dass wir einen Special Guest aus Kanada haben, einen John Bauer, dann wären vielleicht alle früher gekommen. Und dann habe ich gedacht, nee. Wenn du einen besonderen Anlass brauchst, um zur Anbetung zu kommen, dann ist sowieso was verkehrt. Reinhard hat kürzlich zu einer Familie gesagt, also ich verstehe das, wenn Leute manchmal zu spät kommen. Ich verstehe das, dass man morgens viel Action hat. Ich verstehe, also ich habe selber 4 Kinder gehabt. Also ich habe sie immer noch, aber die sind jetzt schon etwas größer. Und ich weiß, wie strubbelig das am Morgen sein kann. Und ich weiß, dass es manchmal schwierig ist, bis man sie alle in Gang hat und sowas. Aber manchmal schleicht sich ja auch so eine Haltung ein von, ah ja, die singen ja eh noch bis zum Predigt, dauert es ja noch, also macht ja nichts, wenn ich später komme. Und ich habe gemerkt, wie sehr mir das wehtut. Weil ich, also vielleicht tut es gar nicht so sehr mir weh, sondern ich empfinde, Mensch, wenn wir verstehen würden, was das mit Gott macht, was es mit Jesus macht. Weil Jesus freut sich doch auf seine Kinder und wir kommen dann alle irgendwie so halt später und weiß nicht, was, ja, Hauptsache die Predigt oder so. Hey, die ist voll wichtig. Danke, dass ihr da seid. Also. Aber worauf sich Jesus auch freut, ist auf die Gemeinschaft mit uns. Reinhard hat mich vor ein paar Wochen gebeten, dass ich heute über Anbetung predigen soll. Und das habe ich gemacht, weil ich ja gehorsam bin. Und deswegen predige ich heute über Anbetung und Gehorsam. Das habe ich vorhin zum Alex gesagt. Und er hat gesagt, dann gehe ich, das klingt mir zu streng. Ist er noch da? Reinhard hat kürzlich zu einer Familie gesagt, hey, versteht ihr eigentlich, wenn ihr das so hängen lasst, dass ihr euren Kindern etwas von der Gegenwart Gottes vorenthaltet? Ich glaube, das verstehen wir manchmal gar nicht. Gott liebt unsere Anbetung, Gott ist voll da in unserer Anbetung und er möchte wirklich gerne mit uns zusammen sein. Und wenn wir sagen, naja, da kommt es nicht so drauf an, wir kommen halt ein bisschen später, dann verpassen unsere Kinder etwas. So als Erinnerung für euch Eltern. Für mich war das immer wichtig, dass unsere Kinder verstehen, was wir gerade erleben. So langsam tut sich was. Natürlich gibt es die Haltung, wo Menschen sagen, Worship bringt mir nichts. Und dann kennt ihr ja diese Antwort, die John Wimber dann immer gesagt hat, das soll dir auch nichts bringen. Worship bringt mir nichts. Ja, soll dir auch nichts bringen. Du sollst ihm was bringen. Und ich mag diese Formulierung, die ist irgendwie cool, weil es stimmt, wir haben Gott ja nicht wirklich was, also Gott ist nicht dafür zuständig, dass es uns gut geht, sondern wir kommen, um Gott zu sagen, wie wunderbar er ist. Darum geht es uns eigentlich in der Worship-Zeit. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir in unseren Anbetungszeiten viel zu sehr uns selber ins Zentrum stellen und gar nicht mehr so sehr Gott. Oder dass wir viel zu sehr darüber nachdenken, was Gott jetzt gerade bei uns machen könnte und nicht, was wir Gott entgegenbringen können. Und mich macht es ein bisschen traurig, dass ich in den letzten Monaten, Jahren wahrnehme, also jetzt global so in der westlichen Christenheit, dass es immer mehr darum geht, Gott, was kannst du Tolles für mich tun? Danke Gott, dass du so ein wunderbarer Gott bist für mich. Danke, Herr, dass du irgendwie, nicht, dass da gespenstische Dinge passieren. Danke, Herr, dass du dich um mich kümmerst. Und ich sage dann zu unseren Worshippern, deutsche Grammatik, das Subjekt und das Objekt müssen wir unterscheiden. Das Subjekt ist Gott und das Objekt bin ich. Und ich glaube, dass wir das oft umkehren, das Gott, wie gut, dass du dich um mich kümmerst, ist oft so ein Anliegen. Das ist aber nicht der Punkt, sondern Gott, was dich interessiert, das interessiert mich. Wir hatten früher einen Song, den ich euch jetzt gerne eigentlich projiziert hätte, aber ist egal. Da haben wir gesungen, Herr, wir suchen dich, nicht deine Hand. Weil ich manchmal das Gefühl habe, dass wir Gottes Hand suchen. Wir hätten so gerne, dass Gott mit Vollmacht in mein Leben eingreift. Wir hätten so gerne, dass Gott mit Vollmacht mein Leben jetzt verändert. Nein, wir suchen dich, Herr, nicht deine Hand. Schöne Formulierung. Von unserem Freund Joachim Ortler. Der hat den Song geschrieben gehabt damals. Ich brauche tatsächlich diese Präsentation. Verzeiht mir bitte. Ein Satz, den ich in der frühen Vinyard immer sehr berührend fand und der mich bis heute sehr stark beschäftigt, ist ein Satz, den Kevin Prosch, einer der Worship-Leiter, geprägt hat. Er hat immer gebetet, Herr, berühre mein Herz mit den Dingen, die dein Herz berühren. Touch my heart with the things that touch yours. Berühre mein Herz mit dem, was dein Herz berührt. Und ich mag das, weil ich möchte es wirklich. Ich möchte gerne, dass das, was Gottes Herz gerade beschäftigt, dass das mich beschäftigt. Ich möchte auf Jesus schauen. Jesus, was ist für dich gerade wichtig? Das soll auch für mich wichtig sein. Ich habe das Gefühl, dass wir leider in der letzten Zeit viel mehr dieses Gefühl haben, Gott, wie gut, dass dein Herz beschäftigt, was mein Herz beschäftigt. Versteht ihr? Also meine Anliegen sind ja so wichtig und es ist so gut, dass du darauf hörst. Das ist falsch. Also ist natürlich richtig, irgendwie stimmt es, aber irgendwie ist es überhaupt nicht der Punkt, darum geht es Gott nicht. So, jetzt gib mir wieder eine Sekunde, ihr könnt in der Zwischenzeit mal aufschlagen, Lukas 10, weil ich möchte jetzt über Anbetung sprechen und ich möchte eine Bibelstelle verwenden, die ein bisschen ungewöhnlich ist in dem Zusammenhang. Aber ihr kriegt sie trotzdem. Lukas 10 dürft ihr bitte schon mal aufschlagen. Lukas 10, ab Vers 38. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam, und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester, genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzt und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich alleine gelassen hat, dir zu dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werde. Ich sagte schon, wir haben Kinder, 4 an der Zahl, und die Szene verstehe ich voll. Könnt ihr bitte den Tisch abdecken? Könnt ihr bitte das Wohnzimmer aufräumen? Wir haben nämlich einen Gast. Und einer macht's und der andere setzt sich hin. Und dann rödelt die eine Person und die andere Person, die hatten halt ein gemütliches Gespräch. Die Gäste sind schon mal da. Voll schön, dass ihr da seid. Kannst du dir nicht sagen, dass der jetzt auch mal anpacken soll? Geschirrspielautomaten ausräumen oder was auch immer. Ich kann das richtig gut nachvollziehen. Diese Gespräche haben wir bei uns hinlänglich geführt und genau das hat Jesus hier gerade erlebt. Maria und Martha, das ist tatsächlich so eine Familie, da gehört noch ein Lazarus dazu, 3 Geschwister, die von ihren Eltern wissen wir nichts. Und diese 3 Geschwister sind jetzt hier zusammen. Maria, Martha ist am Rödeln. Maria setzt sich einfach da zu Jesus hin. Und jetzt habt ihr vielleicht schon mal eine Predigt über diese Bibelstelle gehört. Und die meisten Predigten klingen dann so wie, das ist gut, dass die Maria Jesus zugehört hat und die Martha hat es ja im Grunde auch nicht schlecht gemeint. Sowas wird ja dann meistens gesagt. Das ist nicht genau das, was da in der Bibelstelle steht. Martha, Martha. Du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge, eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen wird. Jetzt funktioniert es, glaube ich. Und jetzt zeige ich euch nur gerade nochmal schnell, was ich schon vorbereitet hatte. Nichts Dramatisches. Joachim Ortlers Zitat: Jesus, wir suchen dich und nicht deine Hand. Das Zitat von Kevin Prosch, von dem ich wirklich finde, dass es sich lohnt, sich das zu merken. Das kriegen die Lebensart-Leitschüler in jedem Jahr mindestens einmal von mir zu hören. Und wir haben jetzt gerade die Geschichte gelesen von Jesus in Bethanien. Jesus kommentiert Maria mit den Worten, sie hat das gute Teil erwählt. Das ist wichtig, dass wir uns die Zeit nehmen für Gott. Jetzt wird dann gerne gepredigt, cool, die hat also Jesus zugehört, die hat also gemacht, was die Leute in der Vineyard Speyer machen. Die sind jedenfalls rechtzeitig zur Predigt da gewesen. Das stimmt ja auch irgendwie. Aber eigentlich ist der Punkt ein ganz anderer. Was hat Maria da eigentlich gemacht zu den Füßen Jesu? Sie hat seine Nähe gesucht. Sie wollte ganz nah bei ihm sein. Sie wollte Gemeinschaft mit ihm haben. Darum geht es. in der Anbetung. Sie hat das gute Teil erwählt. Jesus, ich will ganz nah bei dir sein. Ich möchte da sein, wo du gerade bist. Ich möchte alles aufnehmen, was von dir kommt. Jetzt nicht nur deine klugen Worte, sondern alles, was du gerade hast. Und das ist mein Anliegen, das zu hören. Maria hat das gute Teil erwählt. Maria ist eine Frau, die noch ein paar Mal dann später in der Bibel vorkommt. Aber ich möchte vorher euch einen Schatz von Anbetung weitergeben, den ich sehr schön und ein bisschen intellektuell formuliert finde von C.S. Lewis. Ihr kennt C.S. Lewis, das ist dieser britische Gelehrte, der in den 60er Jahren sehr aktiv war, leider zu früh gestorben, ich hätte ihn gerne noch mehr gehört. Der hat in meinem Bekehrungsleben ganz viel geprägt, weil mich das sehr beeindruckt hat, wie er an den Glauben drangegangen ist. Er hat gesagt, "It is in the process of being worshipped that God communicates his presence to man." Während wir ihn anbeten, offenbart Gott den Menschen seine Gegenwart. Wenn wir Gott anbeten, offenbart Gott seine Gegenwart. Wenn wir in seine Nähe kommen, passiert irgendwas in uns, und das ist das, wofür wir vorhin gebetet haben, da passiert irgendwas in uns, wo wir spüren, Gott ist gerade da. Das kann ich mit meinem Kopf nicht verstehen, aber mit meinem Geist kann ich es erfassen. Warum ist uns Anbetung so wichtig? Weil wir die Gegenwart Gottes so sehr suchen. Ich möchte wirklich, dass wir erleben, wie nah Gott ist in unserem Geist. Reinhard hat vor ein paar Wochen eine Predigt gehalten über über unser Menschenbild, Geist, Seele, Leib. Oft empfinden wir ja unsere Worship-Zeiten sehr seelisch im Sinne von, oh, das war jetzt toll und das war salbungsvoll und das war jetzt irgendwie so, hat sich gut angefühlt. Aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass wir die Gegenwart Gottes erleben. It is in the process of being worshipped. Es ist in diesem Vorgang, dass er angebetet wird, dass Gott sich selbst offenbart. That he communicates his presence. Der Mann war aus Oxford. Ich kann sein schönes Oxford-Englisch nicht imitieren, aber ich mag das sehr. Weil das ist so ein... Das ist nicht einfach, wir haben uns hingestellt und gesungen, sondern das ist so ein bisschen das, was Dani heute Morgen gemacht hat. Sag Jesus jetzt einfach mal dein Herz. Öffne ihm einfach dein Herz und sag, Jesus, wow, so bist du. Also ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll, aber ich will einfach bei dir sein. Ich möchte einfach an deinen Füßen sitzen, ich möchte einfach zuhören. Ich möchte einfach nur spüren, was du gerade auf dem Herzen hast. Ich möchte, dass dein Herz, dass ich höre, was dein Herz bewegt. Und ich möchte, dass das, was dein Herz bewegt, auch mein Herz bewegt. Ich habe noch ein anderes Zitat, ihr kriegt heute lauter Zitate von mir. Ich habe noch ein anderes Zitat von einem Mann namens Leonard Ravenhill. Der ist ein ziemlich krasser Typ gewesen. Leonard Ravenhill ist in Mitte des letzten Jahrhunderts geistlicher Pfarrer, Priester, keine Ahnung, was der genau war. Er war ein Mentor von Keith Green, für die Oldies unter uns, die noch Keith Green kennen. Keith Green war ja so ein Worship-Leiter, der echt, der war extrem so. To obey is better than sacrifice. Oder? Der hat so krasse Sätze da irgendwie gesungen und das hat mich total geprägt. Da geht in Facebook gerade so ein Ding rund, welche CDs oder welche Platten, Langspielplatten, für die noch wissen, was das ist. welche Langspielplatte hat dich in deinem Leben berührt? Also die Keith Green Sachen auf jeden Fall. Leonard Ravenhill war der Mentor von Keith Green und der war richtig krass. Auf seinem Grabstein steht, ist das, wofür du heute lebst, wert, dass Jesus dafür gestorben ist? Darf ich das nochmal sagen? Das ist nämlich ganz schön bissig. Ist das, wofür du heute lebst, wert, dass Jesus dafür gestorben ist? Das sind so diese Fragen, die wir uns im Westen nicht mehr stellen. Unsere Geschwister aus der persischen Welt, die stellen sich diese Frage. Ist das, wofür du heute lebst, wert, dass Jesus dafür gestorben ist? Okay, und der Mann, der hat mal so eine Unterscheidung gemacht zum Thema Gebet, Lobpreis und Anbetung. Ich würde mal sagen, also damit Beate mich nicht haut. Wir verstehen mehr so Gebet im Sinne von Fürbitte. Ja? Gebet oder Fürbitte beschäftigt sich mit unseren Anliegen. Lobpreis beschäftigt sich damit, wie er uns segnet. Anbetung beschäftigt sich mit Gott selbst. Und dann merken wir, ja, das mit der Fürbitte und mit dem Beten, das kriegen wir gut hin. Also es gibt einen Haufen Sachen, die ich gerne von Gott hätte und das möchte ich Gott jetzt alles so sagen. Und dann sagt die Beate, das ist doch nicht Gebet. Da hat sie recht. Beim Gebet, also bei dieser Form von Fürbitte und Gebet, beschäftigen wir uns sehr stark mit unseren Anliegen. Lobpreis beschäftigt sich damit, dass wir es irgendwie toll finden, dass Gott sich um uns kümmert. Danke, Jesus, voll schön mit dir. Und dann kommt diese dritte Zeile, Anbetung beschäftigt sich mit Gott selbst und wir wissen gar nicht so genau, was das eigentlich ist. Gott, wie bist denn du eigentlich? Es ist durch diesen Prozess der Anbetung, dass Gott sich selbst offenbart. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, dann komm einfach in seine Nähe. Dann höre ihm zu. Dann versuche ihn zu berühren, zu verstehen. Wo ist er gerade? Was hat er auf dem Herzen? Wir beschäftigen uns in der letzten Zeit hier in der Gemeinde und ihr spürt uns das vielleicht ab. Wir merken, dass so viele Dinge auf uns einströmen. Ich meine, das ist eine Sache, die in der ganzen Weltgeschichte gerade passiert. Das ist etwas, was überall gerade stattfindet. Alles ist unglaublich ablenkend, irritierend. Es gibt ganz viele Einflüsse, die irgendwo kommen. Und uns fällt natürlich auf, dass auch bei uns in der Gemeinde unterschiedliche Strömungen da sind, dass unterschiedliche Schwerpunkte da sind. Eigentlich finde ich das ja schön, also es ist ja toll, Diversität in der Gemeinde zu haben, viele unterschiedliche Schwerpunkte zu sehen. Aber manchmal wirkt es so, als ob wir die Einheit verlieren. Und es macht uns dann traurig. Und wir denken, oh, was müssen wir machen, damit wir wieder Einheit kriegen? Was müssen wir machen, damit wir wieder mit einem Ziel, mit einem Fokus vorangehen? Wir beten dafür. Weil ich glaube, dass Gott da ein ganz großes Anliegen dafür hat. Und ich bin über eine interessante Formulierung gestolpert von A.W. Tozer. Das ist auch so ein Theologe aus Amerika gewesen. Der hat nämlich das Bild verwendet von Klavieren. Also ihr kennt ja Klavier, also jetzt so richtig wie früher. Nicht so digital wie bei uns, sondern so richtig mit Saiten. Und der hat gesagt, ist es dir schon mal aufgefallen, dass hunderte Pianos, die mit derselben Stimmgabel gestimmt wurden, automatisch auch aufeinander gestimmt sind? Die Instrumente erklingen in Einheit, nicht weil sie sich gegenseitig aufeinander abstimmen, sondern weil sie sich auf einen anderen, höheren Standard beziehen, dem sie sich unterordnen. In gleicher Weise sind hunderte Anbeter, die gemeinsam auf Christus schauen, sich in ihren Herzen weit näher, als sie jemals sein könnten, wenn sie einfach nur im ängstlichen Streben nach Einheit von Gott weg und nur auf enge Gemeinschaft sehen. Das war jetzt ein langer Satz. Ich höre das manchmal, in der letzten Zeit ehrlich gesagt nicht mehr so oft, aber ich habe das oft gehört, dass Leute zu uns gesagt haben, ah, ich finde das so schön, ich komme so gerne in die Gemeinde, weil dann treffe ich die anderen. Und das finde ich ja gut. Und Reinhard hat es heute Morgen erlebt, der Gottesdienst beginnt, aber wir sind alle noch so tief in Gesprächen und so, oh, ist voll schön, sich zu treffen. Die Gemeinschaft ist hier so herzlich und wir suchen die Einheit untereinander und sind irgendwie von uns verwundert, dass wir sie nicht finden. Wenn sich ganz viele Klaviere versuchen wollten, untereinander abzustimmen, dann haut das nicht hin. Dann hast du deinen Bösendorfer und dann hast du deinen Steinway und dann hast du dein Yamaha-Klavier oder was auch immer. Und vielleicht wisst ihr das. Ein Klavier hat unglaublich viele Saiten. Also jeder Einzelne von uns hat ja auch ganz viele Saiten. Also ich habe, wenn Menschen mich fragen, wie geht's dir, dann antworte ich vielschichtig. Weil es gibt so ein paar Saiten, die sind voll gut gestimmt und es gibt ein paar Saiten, die sind voll daneben, echt. Also ich weiß nicht, ob ihr das auch so kennt. Und wenn jetzt so diese Klaviere, die teilweise gut und teilweise so voll daneben sind, jetzt versuchen wollten, sich aufeinander abzustimmen, dann wird das unfassbar schwierig und es wird keine Harmonie. Es wird kein Wohlklang. Klavier, 80, 90 Tasten, pro Taste 1 bis 3 Saiten. Hunderte von Pianos, das sind Tausende von Saiten, die aufeinander abgestimmt werden müssten. Das haut nicht hin, wenn wir das untereinander versuchen. Wenn wir versuchen, untereinander Einheit zu finden, einfach so, wir im Abgleichen miteinander, dann klappt das nicht. Das wird immer dissonanter. Tozer formuliert das so, sie klingen in Einheit, weil sie sich auf einen anderen, höheren Standard beziehen. Das ist diese Stimmgabel. Wisst ihr noch, was eine Stimmgabel ist? Okay, die Idee irgendwie so da auf die Geige drauf oder wie auch immer. ist übrigens Ausdruck unserer Gesellschaft heute, dass wir, also wenn ich das jetzt mal für unsere Worshipper sagen darf, dass wir keine Stimmgabeln mehr verwenden, um uns aufeinander abzustimmen, sondern irgendwie so elektronische Zeugs da und jeder hat es für sich und ich brauche doch nicht die Stimmgabel vom anderen, es ist doch mein eigenes Ding. Also die Individualisierung bricht sich voll Bahn bei unseren Worshippern. Nein. Klaviere stimmen überein, weil sie sich auf einen gemeinsamen, und zwar höheren Standard beziehen. Ich glaube, dass wir Einheit in der Gemeinde finden, wenn wir uns gemeinsam auf einen höheren Standard beziehen. Und jetzt benutzt Tozer das böse Wort unterordnen. Und das ist ja so ein Wort, was den Christen grundsätzlich nicht so gut gefällt. Weil das mit der Unterordnung ist ja so eine Sache. In einer Gesellschaft, die so hoch individualistisch ist wie unserer, mögen wir das nicht so gerne hören, dass wir uns unterordnen müssen. Also ich suche mir dann schon aus, wem ich mich unterordne. Und wenn derjenige, dem ich mich unterordne, nicht macht, was ich will, dann ordne ich mich ihm halt nicht mehr unter. Ist doch so, oder? Das ist genau die Haltung, die wir heute überall in der Welt haben. Warum? Weil wir natürlich erlebt haben, dass Leiter und Führer uns missbraucht haben und in die Irre geführt haben. Aber das projizieren wir dann voll auf Gott und glauben ihm nicht mehr, dass der das gut macht. Dann proklamieren wir zwar schön, du bist gut, oho, haben wir heute schon gesungen, ne? Aber was ist, wenn er nicht macht, was ich will? Ist er dann immer noch gut? Oho, oh oh. Das Ding mit der Unterordnung. Ich habe gerade schon gesagt, wir waren ja vor ein paar Wochen in Nordirland und in Nordirland hat uns eins beeindruckt. Die sprechen dauernd von Obedience, das ist so das englische Wort für Gehorsam. We have to be obedient. Und ja, okay, was müsst ihr denn dann machen? Naja, wir müssen dem, was Gott gesagt hat, gehorsam sein. Und dann ist es ganz interessant zu sehen, wie diese Gemeinde sich die Mühe gemacht hat, wirklich zu verstehen, Gott, was sagst du uns für unsere Situation und dem, was du zu uns sagst, müssen wir dann gehorsam sein. Und dieser Begriff des Gehorsams, den finden wir ganz faszinierend und es berührt es, weil wir denken, das stimmt, da ist was ganz Besonderes dran. Im Alten Testament wird das oft formuliert, Gehorsam ist doch viel besser als Opfer. Was interessiert Gott, wenn wir irgendwie einen tollen Gottesdienst machen und irgendwie ganz tolle Show und so weiter? Er möchte, dass wir ihm folgen, er möchte, dass wir ihm gehorsam sind. Gehorsam ist besser, als irgendeine Opfergabe zu bringen, sagt das Alte Testament. Im Neuen Testament sagt Jesus selbst, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Nur derjenige, der tut, was ich will, wird ins Reich Gottes kommen. Das hat ganz viel mit Gehorsam zu tun. Jetzt weiß ich nicht, wie ihr so drauf seid. Ich möchte mit euch so ein bisschen über Anbetung und über Gehorsam sprechen. Gehorsam ist ja, wie gesagt, also etwas, was uns nicht so richtig gut reinläuft. Aber ich möchte mit euch über dieses Wort ein bisschen nachdenken. Gehorsam gegenüber Gott könnte bedeuten, dass wir seine Gebote halten müssen. Das stimmt, das steht sogar in der Bibel. Jesus sagt das in Johannes 15 in seinen Endzeitreden. Da sagt er diesen krassen Satz, der mich geprägt hat, solange ich schon Kind Gottes bin. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Das fand ich bei meinen Freunden im Kindergarten und in der Schule blöd, wenn die solche Sätze gesagt haben. Du bist mein Freund, wenn du machst, was ich sage. Und so habe ich den Satz früher immer gelesen. Und ich fand das blöd. Also ich fand das von meinen Mitschülern blöd, weil ich gedacht habe, du willst mich manipulieren. Oder was weiß ich, was du von mir willst. Jetzt bin ich nimmer mit dir gut. So Sätze habt ihr noch nie gehört, gell? Und so habe ich dann immer gelesen, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Hat mich geärgert. Jesus, bisher fand ich dich toll, bis zu diesem Satz. Fällt mir bloß auf, dass ich den Satz nicht richtig gelesen habe. Da steht nämlich ein Kontext und Martin Vögtlin hat mit Recht darauf Wert gelegt, dass wir Texte immer im Kontext lesen müssen, im Zusammenhang. Was sagt denn Jesus eigentlich? Er sagt zum Beispiel vorher, wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Das ganze Thema ist, Jesus macht schon mal ein Modell, schaut mal mich an, so funktioniert es. Ich habe Jesus lieb, meinen Vater lieb und deswegen halte ich seine Gebote. Und so ist es bei euch auch, wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote. Aha, so in die Richtung geht's. Und jetzt kommt das Gebot, was Jesus sagt. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Das ist das, was wir tun sollen. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Was gebietest du? Dass wir lieben. Ah, ich habe bis dahin gedacht, dann muss ich das machen und dann muss ich das machen und als Christ muss ich das machen und als Christ darf ich das jedenfalls nicht machen. Das sind nicht die Gebote, die Jesus meint, sondern er spricht davon, liebt einander und liebt den Vater, so wie ich ihn liebe. Wenn ihr das tut, seid ihr meine Freunde. Und er bringt noch ein Beispiel. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hingibt. Wie sehr liebe ich Jesus? Bin ich bereit, mein Leben für ihn hinzugeben? Ich habe gerade über Apostasie gesprochen. Das ist eine Form von Anbetung, die hat gar nichts mehr mit Songs zu tun. Die hat was mit meinem Innersten zu tun, mit der Art und Weise, wie ich mich Jesus ganz hingebe. Jesus hat gesagt, ich liebe dich so sehr, dass ich mein Leben für dich hingebe. Wie weit bin ich bereit, mein ganzes Leben aufzugeben für Jesus? Uns beschäftigt das ja viel. Ich glaube wirklich, dass in unserer westlichen Welt wir Jesus sehr gerne haben als unseren Erlöser. Wir haben Jesus sehr gerne als denjenigen, der uns befreit, der uns irgendwie das macht, dass alles gut läuft. Wir haben Jesus sehr gerne als denjenigen, der uns versorgt, der unsere Eheprobleme löst, der unsere finanziellen Herausforderungen in Ordnung bringt. So einen Jesus haben wir gerne. Aber einen Jesus, der der Herr ist und der sagt, das machst du jetzt nicht, sondern ich möchte, dass du das tust, das fällt uns schon wesentlich schwerer. Am 1. Mai habe ich fluchtartig unser Haus verlassen, weil irgendwelche Kinder, die mittlerweile groß sind, der Meinung waren, dass sie unser Haus konfiszieren müssten. Das haben wir irgendwie am Abend vorher erfahren. Gell, Marco? So viel zum Thema Heyfaller. Habe ich also mit meiner Frau gedacht, hey, heute ist 1. Mai, heute ist frei. Und da sind jetzt, voll schön, dass die da sind, aber ich habe gerade keinen Bock, ich mag gerne was anderes machen. Schatz, was machen wir? Wir flüchten. Wir sind geflüchtet nach Bingen. Weil uns die Beate irgendwas erzählt hat von der Hildegard, und dass die nett war und das sollen wir uns mal anschauen. Und dann sind wir nach Bingen geflüchtet. Meine Frau ist krass. Die hat irgend so was drauf von, sie weiß, was Gott auf dem Herzen hat. Wir sind 4 fremden Menschen begegnet. Ich war der 5. nicht ganz so Fremde. Für wie viel hat sie gebetet? Hä? Für alle 4. Für mich nicht. Für mich. Weil sie irgendwie gespürt hat, Jesus, das, was du auf dem Herzen hast, ich möchte, dass es auf meinem Herzen ist. Da sind wir da durch diese eine schöne Basilika da in Bingen gegangen und dann sitzt diese eine Frau da drin. Delsys Antenne ist besser als meine. Ich bin an der Frau vorbeigegangen und habe gedacht, oh je, die Arme. Und dann halt weiter so. Und Delsy denkt wahrscheinlich das Gleiche, aber dann denkt die, da muss man doch jetzt was machen. Und dann hat sie sich zu ihr gesetzt und hat mit ihr gebetet. Und dann noch 3 weitere Leute. Das ist voll cool, weil ich bin stolz auf sie, aber das hat auch peinliche Züge. Wir waren da gesessen, ein Biergarten. Die Musik war komisch. Und wir sind ja Pfälzer und wir sind es ja gewöhnt, dass man sich gerne an den Tisch von jemand anderes setzt. Das ist nicht überall in der Welt so, fällt uns auf, aber... Dann haben wir diesen Menschen da höflich gefragt, ob wir das machen könnten. Dann haben wir herausgefunden, also erstens hat er ja gesagt, das spricht für ihn. Zweitens haben wir herausgefunden, er ist aus Chemnitz, auch das spricht für ihn. Und dann hat er uns natürlich in so ein Gespräch verwickelt. Und dann kommt der Satz, ja, ich habe da so Rückenschmerzen und Bandscheibenprobleme und ich wusste, was kommt. ich liebe die Frau echt, aber ich wollte jetzt einfach nur mein Schnitzel essen. Aber das ist so ein Ding von Jesus bewegt mein Herz mit dem, was dein Herz bewegt. Reinhard sagt es immer so schön. Jesus hat es nicht ausgehalten, eine Predigt zu halten, wissend, dass da hinten eine Frau ist, die schon seit so vielen Jahren Schmerzen hat. Delcy konnte ihr Schnitzel nicht genießen, ohne diesem Mann angeboten zu haben, wir beten jetzt für deine Bandscheiben. Berühre mein Herz mit dem, was dein Herz berührt. Und ihr spürt schon, das hat gar nichts mehr mit der Worship-Zeit Sonntagmorgens zu tun, sondern das ist was von meiner inneren Haltung. Jesus, ich möchte dich kennenlernen und ich möchte, dass das, was dein Herz berührt, auch mein Herz bewegt. Dann ist die Richtung plötzlich eine ganz andere. Ich habe mit Reinhard kürzlich über Gehorsam gesprochen. Und wir beide sind ja Ostpreußen. Also nicht richtig, aber irgendwie unsere Vorfahren kommen halt von da. Und wir sind ein bisschen wie in fremden Landen hier, weil die Pfalz war ja eine Zeit lang bayerisch. Bayern war pfälzisch? Ah, okay. Und die Bayern und die Preußen, das ist ja bis heute so ein bisschen... FC Bayern München gegen, weiß nicht so genau. Im preußischen Verständnis war Gehorsam Hacken zusammen, ja, mach was du sagst. Und irgendwie denke ich, das ist doch nicht das, was Jesus hier sagt. Also im Grunde, ja klar, Jesus sagt es, dann mache ich das, weil ich ihn lieb. Klar, ist doch klar, ist keine Frage. Aber irgendwie ist es so militärisch oder so. Das muss doch was anderes sein. Die Art und Weise, wie Jesus Gehorsam benennt. Und ich habe viel darüber nachgedacht. Beispielsweise, wenn ich über meine Kinder nachdenke, mittlerweile noch einen Enkel dabei, jetzt ist es nicht optional, wenn wir an der Straße stehen und er möchte über diese Straße rüberrennen, dann ist es nicht eine Wahlfreiheit, ob ich ihn das jetzt machen lasse oder nicht. Also es gibt schon diese Form, wo ich erwarte, dass Levi gehorsam ist und jetzt hier stehen bleibt, bis die Autos vorbei sind. Also ich glaube, diese Form von Gehorsam, die gibt es in unserer Beziehung zu Gott. Aber ich glaube, dass je älter wir werden, möchte Gott eigentlich eine andere Form von Gehorsam. Ich möchte heute von meinen Kindern ja nicht, dass die Hacken zusammenklacken, wenn ich irgendwas sage und einfach machen, was ich sage. Ich möchte was ganz anderes. Ich möchte, dass sie verstehen, was ich eigentlich will. Ich möchte, dass irgendwas in ihrem Herzen passiert, dass sie das, was mir wichtig ist, auch ihnen wichtig ist. Ich bin happy darüber, dass meine Kinder Worship lieben, weil das ist mir wichtig. Und dann finde ich das toll zu sehen, dass sie da jetzt mitmachen. Voll schön. Weil dann spüre ich, ich muss ihnen nicht sagen, jetzt wird Gitarre gelernt. Sondern dann kommt ein Levi und reißt mir die Gitarren von der Wand. Also die hängen tatsächlich bei mir so an der Wand und möchte die jetzt unbedingt haben, weil er will jetzt halt Worship machen. Weil er irgendwas von meinem Herzen versteht. Und das macht mir Freude. Und ich glaube, das ist die Form, die Jesus dann hier meint, wenn wir noch diese eine Zeile da dazwischen mit dazu nehmen. Das sage ich euch, dass meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen sei. Ich glaube, der Gehorsam und dieses Gebotehalten, von dem Jesus spricht, in seinem Ergebnis Freude produziert. Und nicht preußisches, okay, ich habe befolgt. Gott ist nicht interessiert an Hörigkeit oder Gefolgschaft, sondern Gott ist daran interessiert, dass wir sein Herz verstehen. Darf ich einen Vorschlag bringen, wie wir Gehorsam auch beschreiben könnten? Ich habe das schon vorgeschlagen beim DNA-Kurs diese Woche. Gehorsam gegenüber Gott, jetzt kommt ein ganz schönes Wort. Sich anschmiegen an den Willen des himmlischen Vaters. Wisst ihr, was Schmiegen ist? Das ist jetzt schwierig für die Leute, die übersetzen müssen. Eine Schmiege kennen unsere Handwerker. Das ist ein einstellbarer Winkel. Und wenn ein Handwerker... der Jürgen könnte das jetzt besser erklären, gell? Wenn ein Handwerker so einen schiefen Winkel irgendwie hat und er möchte den übertragen woanders hin, dann hat er diesen einstellbaren Winkel, den er da so dran legt und dann schraubt er das fest und dann habe ich genau diesen Winkel, den ich jetzt irgendwo anders hintragen kann. Das bedeutet schmiegen. Da ist der Wille Gottes und ich lege mich da ganz eng dran und dann laufe ich mit diesem Willen Gottes weiter und mache das. Versteht ihr das Bild? Ich mag das. Sich anschmiegen, da gibt es eine Definition dafür, Duden, anschmiegen, in Einklang bringen. Wir bringen diese beiden Dinge in Einklang. Das ist sich anschmiegen. Oder einfügen, den Konturen folgen. Unsere Schreiner, die kennen ein Zinken, also Fingerzinken. Familie Zahn, ihr wisst, wovon wir reden hier. Oder? Zinken sind dieser Effekt, den kennt ihr bei manchen Holzverbindungen an Stühlen, Tischen oder sowas. Wenn da so die Finger so ineinander greifen, das ist ziemlich schwierig zu machen. Also wenn du das von Hand anfertigen musst, früher haben sie das gemacht, ich weiß nicht, ob das heute noch in der Ausbildung so gesägt werden muss, aber das ist richtig anstrengend, wenn du da so diese Dinger vorschneiden musst und das muss dann so ineinander passen. Aber es ist unfassbar befriedigend, wenn es so ist. Also für die Schreiner, die das kennen. Also du sägst an dem Zeugs, es passt nicht. Aber wenn es dann klappt, oh, unfassbar befriedigend. Sich einschmiegen in das, was Gott auf seinem Herzen hat. Das verstehe ich unter Gehorsam. Und dann können Schreiner richtig tolle Sachen machen. Sowas zum Beispiel. Ich habe das Bild gesehen, ich war begeistert. Könnt ihr das erkennen? Das ist so eine Holzschale, die mit Fingerzinken ineinander verbunden ist und dann so richtig schön ausgefüllt ist. Da habe ich das Gefühl, da sind zwei ganz unterschiedliche Dinge, so wie der Wille Gottes und irgendwie so rechts und links schmiege ich mich da so dran. Versteht ihr das Bild? Ich mag das. Okay, Schluss jetzt mit Handwerk. Das geht nämlich noch viel romantischer. Schmiegen, anschmiegen hat auch was von kosen, liebkosen. So miteinander kuscheln. Zärtlich oder schutzsuchend parallel miteinander in Kontakt bringen. Schön formuliert, oder? Also zärtlich in Kontakt bringen, also ich spreche jetzt nicht viel mehr über meine Frau, obwohl, sonst kriegt ihr roter Kopf. Oder auch schutzsuchend. Sich so in den Willen Gottes hineinschmiegen, gibt einen Schutz. Finde ich eine schöne Formulierung. Ich möchte das vorschlagen als unser Verständnis für Gehorsam. Weil genau das ist das, was Maria gemacht hat in dieser Geschichte, die ich euch vorhin erzählt habe. Sie hat sich an die Füße Jesu geschmiegt, und hat sich ganz nah zu ihm hingelegt und sie wollte da sein, wo der gerade ist und ich möchte irgendwie seinen Pulsschlag fühlen, ich möchte hören, was er gerade auf dem Herzen hat, ich möchte ganz nah dran sein an dem, was er sagt. Wir haben früher in der Vineyard oft gesprochen über Intimität und Innigkeit. Das ist genau das, sich so anschmiegen an Gott, dass ich eins werde mit dem, was er auf dem Herzen hat. Maria hat sich ganz nah an Jesus angeschmiegt, um ihn zu hören. Das ist übrigens dieselbe Maria, die später Jesu Füße salbt mit einer unfassbar teuren Salbe oder so ein Öl. Das war wahrscheinlich dieses Öl, was sie bekommen hat für ihre eigene Mitgift, damit sie gut riecht, wenn sie heiraten wird. Und das benutzt sie, um Jesus dann zu salben. Und dann sagen die Leute, Mensch, hättest du doch besser Geld draus gemacht. Na super. Für unsere Lebensart-Leitschüler, die gestern gehört haben, dass ich über Geld gesprochen habe. Was ist denn das für ein Argument? Das Kostbare, was ich Jesus geben kann, hätte ich doch lieber genommen und hätte ich Geld draus gemacht. Ach Jesus, das Kostbarste, was ich habe, möchte ich dir geben. Das ist die gleiche Maria, die mit ihrem Herzen verstanden hat, was für Jesus wichtig ist. Und Jesus erklärt in dem Zusammenhang übrigens und sagt, die hat mein Herz verstanden, die weiß, dass das schon die Salbung für meine Beerdigung ist. Das hat er ihr wahrscheinlich nicht gesagt, sondern das hat sie mit ihrem Herz verstanden. Jesus, ich will das Beste geben, was ich habe. Und Jesus sagt, das ist gut. Maria hat das gute Teil erwählt. Wie passiert sowas? Wie passiert es, dass wir so uns einfügen in den Willen Gottes? Ich habe gerade das Beispiel mit meinen Kindern gebracht. Ich möchte nicht, dass meine Kinder mir hörig sind. Ich möchte nicht, dass meine Kinder einfach die Hacken zusammenschlagen und sagen, Papa hat gesagt, also mache ich. Das ist nicht das, was ich möchte von meinen Kindern. Sondern ich möchte, dass meine Kinder mein Herz verstehen. Und ich möchte, dass meine Kinder diesem Herz dann folgen. Und so empfinde ich, ist das gleich dasselbe mit Gott auch. Ich glaube, dass Gott möchte, dass wir sein Herz in uns haben. Und eine meiner Lieblingsbibelstellen aus dem Alten Testament macht es ganz deutlich. Und die kriegt ihr jetzt natürlich wieder. Jesus, beziehungsweise im Alten Testament Gott, offenbart zu seinem Propheten Hesekiel, ich werde reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein. Spüren sofort, aha, bei Wasser ist es bestimmt was mit dem Heiligen Geist. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen, also das bornierte, das sture, das bockige. Das möchte ich rausnehmen und ich möchte euch ein fleischernes Herz geben. Ich möchte euch dafür ein Herz aus Fleisch geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und will solche Leute aus euch machen, die nach meinen Satzungen wandeln und meine Anweisungen beachten und tun. Eigentlich ist das genau diese Form von Gehorsam, von der ich glaube, dass Gott sie von uns möchte. Er möchte gerne, dass wir sein Herz verstehen und dass wir sein Herz in unser Herz aufnehmen. Und dann ist es nicht mehr eine Frage von Gehorsam, ob wir tun, was er sagt, sondern dann ist es irgendwie klar, dass uns das genauso wichtig ist wie ihm. Und wenn dann der Chemnitzer sagt, ich habe Bandscheibenvorfall, dann ist irgendwie klar, dass wir dann für den halt beten. Dann ist das nicht, Kevin Detmann hat gesagt, ich soll für die Leute beten, sondern dann ist es mein Herzensanliegen. Versteht ihr den Zusammenhang von Anbetung und Gehorsam? Anbetung ist, dass das, was Gott wichtig ist, in meinem Herzen ist und dann ist es völlig logisch, dass ich tue, was Gott wichtig ist. Jesus, da will ich hin. Wie komme ich da hin? Hier steht's. Ich brauche den Heiligen Geist. Jesus, ich brauche mehr von deinem Heiligen Geist. Wir brauchen mehr von dem Heiligen Geist. Wir brauchen mehr davon, dass er unser bockiges, stures, egoistisches Herz rausnimmt und uns ein weiches Herz gibt. Und wir spüren schon, dann wird alles irgendwie anders. Dann ist es schon richtig, dass Martha auch arbeitet. Dann ist es richtig, dass Martha sich darum kümmert, dass die Leute sich wohlfühlen. Dann ist es richtig, dass wir die Dinge tun. Aber eigentlich ist die Herzenshaltung eine ganz andere. Und ich möchte abschließen mit einem Zitat, was ich von Bill Johnson gehört habe. Er hat mal formuliert, meine Identität ist, ich bin ein Sohn des Königs. Mein Auftrag ist, zu dienen. Meine Lebensquelle ist Innigkeit und Intimität mit Gott. Ich brauche diese Innigkeit, ich brauche dieses mich anschmiegen an das, was Jesus gerade wichtig ist. Das ist meine Lebensquelle. Das ist sich ankosen, liebkosen, das ist Schutz suchen. Jesus, ich möchte da sein, wo du bist, weil da, wo du bist, passiert mir nichts. Egal, was mir äußerlich passiert. Aber das gibt einen ganz festen Schutz und das ist die Quelle meines Lebens. Und aus dieser Quelle heraus kann ich nachher dienen. Aus dieser Quelle heraus weiß ich dann, dass ich ein Kind Gottes bin. Das war mir wichtig, heute das der Gemeinde weiterzugeben. Amen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06232 26996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Lieber, und ich erhebe.